Ja, ihr Lieben, wir sprechen ihn am Ende jedes Gottesdienstes. Wir schreiben ihn auf Karten, wir posten ihn in unseren sozialen Netzwerken. Wir wünschen ihn uns selber, wir wünschen ihn Freunden, wir wünschen ihn der Familie. Den Segen Gottes, oder? Ja, also wenn eins am häufigsten irgendwie geschrieben, gepostet oder mit Bildern ausgedrückt wird, dann ist es doch Gottes Segen. Und wir meinen damit, dass er uns Gelingen schenkt bei unserem Tun und dass wir erfolgreich sind und unsere Ziele erreichen, dass er Böses von uns fernhält und dass unser Leben überhaupt einfach gelingen soll, wenn wir das unten drunter schreiben. Und genau das möchte Gott tatsächlich. Er möchte, dass dein Leben gelingt, dass du ein sichtbar Gesegneter bist oder dass du eine sichtbar Gesegnete bist. Das möchte Gott. Und bei Gott ist der Segen, anders als bei uns, manchmal nicht nur eine Grußformel, sondern Gottes Segen ist ein kraftvolles Paket sich erfüllender Verheißungen. Gottes Segen ist ein kraftvolles Paket sich erfüllender Verheißungen. Das meint Gott mit Segen. Und nicht nur ein, ich hoffe, es wird alles gut bei dir. Anders als du es vielleicht gewohnt bist, wenn du so ein Paket hier daheim bekommst, was immer da auch drin ist, hier war ein Laptop drin, du reißt es auf, da liegen immer so komische Büchlein mit drin, so mit 150 Seiten in 98 Sprachen. Und die meisten von uns, ganz ehrlich, die legen diese Büchlein einfach zur Seite. Ja, das bisschen 10 Seiten Deutsch und außerdem weiß ich sowieso, wie es geht. Die Gebrauchsanleitung wird meistens weggeschmissen, landet gleich im Altpapier. Weißt du, beim Segen Gottes ist das ein bisschen anders. Die Gebrauchsanleitung für den Segen Gottes, die liegt hier vor mir. Das ist sein Wort. Und die solltest du nicht weglegen und denken, ich weiß das schon, Gott, was in dem Paket für mich drin ist. Ja, Gottes Segen für dich, ich weiß das schon. Brauche ich nicht weiter nachlesen. Du solltest sie lesen. Und ich möchte ein bisschen in dieser Gebrauchsanleitung für den Segen Gottes mit euch heute lesen. Wir gehen mal in 5. Mose 7, Vers 12 bis 15. Verheißung des göttlichen Segens, heißt es in meiner Lutherbibel oben drüber. 5. Mose 7, Vers 12 bis 15. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Er wird dich lieben und segnen und mehren, und er wird segnen die Frucht deines Leibes, den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl, das Jungvieh deiner Kühe und deiner Schafe in dem Lande, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Es wird niemand unter dir unfruchtbar sein, auch nicht eins deiner Tiere. Der Herr wird von dir nehmen alle Krankheit und wird dir keine von all den bösen Seuchen der Ägypter auflegen, die du kennst, sondern sie allen deinen Hassern auferlegen. Na wunderbar, das Alte Testament, immer sehr klar. Vor lauter Segen, der da steht, vergessen wir manchmal die ersten Verse. Dieses du sollst oder dieses wenn du. Da denken wir dann oft gar nicht mehr so dran. Ne? Was stand da nochmal? Da stand irgendwas von Rechten. Wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr. Welche Rechte meint er? Wisst ihr, was in 5. Mose 5, also kurz vorher passiert ist? 5. Mose 5, unsere Konfis müssen das lernen, sind die 10 Gebote. Nicht, dass die neu gewesen wären. In 5. Mose 5. Ja, der Mose hat ja in seiner Wut diese Tafeln zerschmettert und er musste den Israeliten diese 10 Gebote und er wollte zu diesem Zeitpunkt, den ich dann noch ein bisschen erkläre, diese 10 Gebote ihnen nochmal erklären. Der hat nicht einfach 10 Gebote runtergerasselt, der hat ihnen vorgelesen, ja, und hat gesagt, Leute, das ist der Wille Gottes und dann kommt sein Segen. Und das Volk hat zugehört und er hat sie daran erinnert, was sie damals falsch gemacht haben und warum er diese Tafeln zertrümmert hat und hat diese Gebote nochmal erneuert. Und das Volk hat zugehört und hat versprochen, dass sie diese Gebote halten werden. Und dann in 5. Mose 6, sagt er, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also eigentlich immer. Und Israel hat es alles gehört, die 10 Gebote nochmal komplett ausgelegt. Und nochmal dieses, höre Israel, sperr deine Ohren auf. Der Herr will dich segnen. Er möchte dich reichlich segnen. Er möchte dich überfließend segnen. Aber halte seine Gebote. Nimm ihn ernst. Und dann kommt dieser Segen. Das ist nicht einfach ein Gottes Segen und ich hoffe, dass dir alles gelingt, was du dir vorgenommen hast. Hä? Wo steht es? Lies, was Gott sich vorgenommen hat. Lies, was er sich ausgedacht hat für dich. Und dann kommt dieser Segen und nicht umgekehrt. Wähle den Segen, halte seine Gebote, nimm ihn ernst und dann wird der Segen fließen. Warum hat Mose hier nochmal das so zusammengefasst und so einen Schwerpunkt draufgelegt? Die Israeliten standen an einem ganz entscheidenden Punkt. Nach 40 harten Jahren selbstverschuldeter Wüstenzeit standen sie jetzt kurz vor dem verheißenen Land, endlich wieder. Und Mose wusste, wir müssen nochmal alles zusammenfassen und ich muss das ihnen nochmal einschärfen, bevor es in dieses verheißene Land reingeht. Diese Wüstenzeit hat offenbar gemacht, was in ihren Herzen wohnt. Sie wurden geprüft in dieser Wüstenzeit und es war Gottes Absicht, das offenbar zu machen. Sie haben gelernt, sich nicht auf materielle Dinge zu fixieren und zu verlassen, sondern ihr Vertrauen ganz auf Gott zu setzen. Sammelt nicht dieses Zeug ein, was da runterkommt, ja, was essbar ist, was gut ist. Sammelt es nicht, es wird schlecht. Vertraut darauf, dass ich euch Tag für Tag führen und versorgen werde. Das haben sie in der Wüste gelernt. Und wenn die Feinde über sie kommen, ihr habt keine Allianzen mit anderen, ihr seid auf euch gestellt. Ich bin der Herr, euer Gott, ich werde für euch streiten. Glaubt mir. Das haben sie in der Wüste gelernt. Und jetzt stehen sie vor dem verheißenen Land, in dem Milch und Honig fließen sollen. Endlich Schluss mit den Einschränkungen, endlich Schluss mit den Entbehrungen, endlich was Gutes. 5. Mose 8, Vers 7 bis 9. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Schön, ne? Dann stehst du nach 40 Jahren endlich da und Gott sagt, jetzt. Jetzt ist die Zeit und jetzt kommst du in das Land. Jetzt habt ihr es mit euren Familien geschafft. Und dann, weil Gott ganz genau weiß, was dann passiert, wenn der Mensch endlich nach harten Zeiten aufatmen kann, zur Ruhe kommt, sein Häuschen baut, ja, sich um die schönen Dinge wie den Garten und um solche Dinge kümmert. Wenn der finanzielle Segen kommt, dann weiß Gott ganz genau, wie wir Menschen ticken, was dann passiert. Dann kommt bei uns die große Entspannung. Und das ist eigentlich nichts Schlechtes. Aber damit sie in dieser Entspannung nicht einen Riesenfehler begehen, spricht er hier ab Vers 10. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Und wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, aber er ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen. Er speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf das er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Hat Gott etwas gegen Wohlstand? Nein. Hat Gott etwas gegen überreichen Segen? Nein. Hat Gott etwas dagegen, dass es uns richtig gut geht? Müssen wir in Sack und Asche rumlaufen? Müssen wir absichtlich arm werden? Nein. Aber wir sollen eins nicht vergessen. Wem haben wir es zu verdanken? Und wer hat uns in das gute Land hineingeführt? Du könntest sonst sagen, Vers 17, in deinem Herzen, also nicht ein flüchtiger Gedanke, sondern wirklich etwas, was du im Herzen hast. Weißt du, was das Herz ist? Das ist der Sitz deiner tiefsten Überzeugungen. Das Herz ist nicht einfach ein, wow, bin ich gut. Ey, komm, das ist mir gut gelungen. Solche Gedanken kommen doch. Das ist auch nicht schlecht. Gott möchte, dass du dich auch freust, wenn dir etwas gelungen ist. Wenn du sagst, Mensch, gute Entscheidung. Oh, Gott sei Dank habe ich das gewählt. Gott sei Dank habe ich das gemacht. Das ist in Ordnung. Aber wenn hier steht, in deinem Herzen, dann ist es etwas, was ganz tief schon drin ist. Das Herz ist der Sitz deiner tiefsten Überzeugungen. Wenn du in deinem Herzen sagen könntest, meine Kräfte, meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. In diesem verheißenen Land, ihr Lieben, lauert eine riesige Gefahr. Die Gefahr, Gott zu vergessen und im Herzen stolz zu werden und zu sagen, das ist meiner Hände Werk, meine schlauen Entscheidungen haben dazu geführt, dass ich jetzt so einen Wohlstand habe. Und die anderen haben was falsch gemacht. Nein, Andi, sowas würde ich nie denken. Ja? Sowas würde ich nie denken. Meiner Hände Werk. Mensch, ich habe die Predigten doch gehört über die Jahre und ich habe gelesen und du sagst, niemals kann das passieren. Ich möchte dich einfach warnen, so wie Mose das damals hier gemacht hat. Das ist ein ganz schleichender Prozess. Zunächst lässt du diese Gebrauchsanleitung hier liegen, immer wieder, weil du zu wenig Zeit hast, weil du dich um deine Geschäfte, um deinen Besitz kümmern musst. Ist zu wenig Zeit für dieses wunderbare Ding hier, für das Wort Gottes. Kenne ich. Du liest vielleicht noch die Losungen, du dankst für das Essen, du segnest es, du segnest vielleicht noch deine Kinder, aber du liest hier immer weniger drin. Und wenn dann nur oberflächlich, du tauschst dich immer weniger mit Glaubensgeschwistern aus. Du bewegst dieses Wort Gottes nicht mehr wirklich, du kennst es ja schon. Du kennst die Verse, du kennst die Sätze, du schreibst sie auf Geburtstagskarten, jetzt wahrscheinlich zu Ostern wieder, haust du die Bibelverse drauf. Du kennst das alles. Aber liest du es, bewegst du es? Trifft es dein Herz wirklich noch? Und du sprichst immer seltener mit dem Verfasser, dem Autor, deinem Gott persönlich. Und andere Konzepte und andere Ideen und Philosophien nehmen langsam Raum in deinem Denken. Wir haben im Moment das Thema Geld. Und ich möchte mal hier einen Satz nennen, der in der Werbung, ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst, in Deutschland sehr populär ist. Die maximale Absicherung mit der Erhaltung meines jetzigen Lebensstandards bis ins hohe Alter. Klingt nach einem guten Konzept, ne? Maximale Absicherung mit der Erhaltung meines jetzigen Lebensstandards bis ins hohe Alter. Das klingt gar nicht schlecht, ne? Aber wenn das deine Maxime wird, dann sage ich dir eins, dann machst du es Gott furchtbar schwer, dich zu segnen. Dann wirst du dich nur noch darauf konzentrieren, wie du dein Geld am besten anlegst, dass es bis zu deinem 99. Geburtstag langt. Und alles gut ist und du keine Abstriche machen musst. In der Werbung immer, ne? Dass sie im Alter keine Abstriche machen müssen. Bitte nicht verzichten, keine Abstriche. Richte deinen Fokus da drauf und mach das alles so. Wisst ihr, dieses Konzept, das ist kein göttliches Konzept. So viel kann ich dir sagen. Das kollidiert mit dem, was Gott machen möchte mit dir, dich leiten und führen, so wie es in der Wüste war. Dass du vertraust von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Dass du bereit bist, auf Gott zu hören und flexibel genug bist, auf ihn zu reagieren. Das ist ein selbstgestricktes Konzept für mein Leben. Du sagst, Mensch, ich gebe doch meinen Zehnten, Haken, ich gehe doch in Gottesdienst, Haken, fertig. Das ist doch alles gut. Was will Gott denn noch? Muss ich noch flexibler sein? Erinnere dich an den Segen von vorhin. wenn du meine Gebote hältst, wenn du achtest auf mein Wort, dann kommt, und das war ein überreicher Segen. Willst du das wirklich gegen so ein Paket hier eintauschen? Wo du sagst, Herr, ich habe meine eigenen Pläne einfach gemacht und dann mache ich noch das. Das mache ich noch drauf. Ne? Gottes Segen. So, das schreibe ich noch unten drunter. Hier, Gottes Segen, das sieht auch gut aus. Das ist ein gutes Paket. Ja, und ich rechne mit dem Segen Gottes. Ich rechne da ganz fest damit. Hast du dieses Paket mal geöffnet und Gott vorgelegt? Hast du ihn mal gefragt, was er über dein Paket denkt? Maximale Absicherung mit Erhaltung des jetzigen Lebensstandards bis ins hohe Alter, keine Abstriche machen? Ist das Gottes Plan? Du sagst vielleicht, ach komm, immer das Alte Testament. Immer diese harten, klaren Aussagen. Und außerdem war das Israel. Ja, ich meine, ein halsstarriges Volk und die haben es nicht anders verdient und die haben das gebraucht. Dann wechseln wir doch einfach mal ins Neue Testament. Gehen wir mal zu Paulus. 1. Korinther 3. 1. Korinther 3, ab Vers 5. Paulus sagt, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das klingt gut. Paulus sagt, hey, ich mache meinen Job, Apollos macht seinen und der macht seinen Job. Wir machen das so gut wir können. Wir sind Gottes Mitarbeiter und unsere Aufgabe ist es, einen Grund zu legen, einen festen Grund in eure Herzen. Und es gibt nur einen einzigen festen Grund, das ist Jesus Christus. Das ist das Fundament und auf dieses Fundament sollst du bauen. Und das ist deine Verantwortung. Paulus sagt, ich habe den Grund gelegt, aber jeder sehe selbst, wie er da drauf baut. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichtes wird's klar machen. Denn mit Feuer wird es sich offenbaren, von welcher Art eines jeden Werk ist, das wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemanden das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, aber er selbst wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Was für ein Gericht? Und was spricht er hier? Paulus spricht nicht von dem Gericht, was ganz am Ende kommen wird, wo es darum geht, bist du mit Gott oder wirst du ohne Gott weiterleben. Paulus spricht hier zu Christen. Er spricht von diesem Gericht, was uns Christen erwartet. Wir werden vor den Richterstuhl Christi treten. Nicht damit entschieden wird, gerettet oder nicht gerettet. Hey, alle, die da erscheinen vor dem Richterstuhl Christi, gerettet. Das ist dein Fundament. Das ist dein Boden, auf dem du stehst. Für alle gleich. Aber was du da drauf gebaut hast, da wird ein kleiner Feuertest kommen. Ja, da wird ein kleiner Feuertest kommen. Und dann siehst du, ob das alles zur Asche zerfällt und du sagst dir, ups, meine Pakete waren doch nicht so gut. Mensch, ich hatte mir so gute Pläne gemacht. Irgendwie sorgenfrei bis 99, ohne Abstriche, Herr. Nicht so gut gewesen. Und Gott sagt, nee, ich hatte da andere Pläne einfach für dein Leben. Sehr schade, dass du dran vorbeigegangen bist. Herzlich willkommen, du darfst bleiben. Na, setz dich hin. Schauen wir mal, wie es beim anderen aussieht. Beim Uwe. Klaus. Oder so. Beim Rudi. Keine Ahnung. Beim Eckert. Bei der Iris. Wie schaut's aus? Was bleibt bestehen? Was ist Holz und Stroh? Was wird verbrennen? Was ist Gold, Silber und was sind Edelsteine? Wir haben da ganz andere Vorstellungen. Wertanlagen, Häuser und so weiter. Ich glaube, in Gottes Augen gibt es andere Leitlinien, was Gold, Silber, Edelsteine sind. Was wird Bestand haben vor dem Richterstuhl Christi? Ich möchte ein paar Leitlinien geben, nur ganz wenige heute. Philipper 2, Vers 4. Philipper 2, Vers 4. Ganz kleiner Satz. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Diese Freiheit solltest du dir bewahren, dass du nicht nur Pläne machst für deine Absicherung dann, sondern dass du auch die anderen im Blick hast. Und es sind zunächst mal die Nächsten, die um dich herum leben. Es ist deine eigene Familie, auch im weiteren Sinn, deine Angehörigen. Das sind Freunde hier, deine Glaubensgeschwister. Gott möchte, dass du sie mit im Blick behältst, dass es dir nicht egal ist, wie es ihnen geht, wie ihre Wohnungssituation ist, wie ihre finanzielle Situation ist. Es ist nicht egal, wie ihre Beziehungssituation ist. Du sollst dich kümmern und schauen, was ihnen dient. Jakobus 2, Vers 15. Der Jakobus, den hat der Luther schön hinten geparkt, hinter Hebräer, genau. Jakobus 2, Vers 15. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ja? Übersetzt, der Herr segne dich. Ist es doch, oder? Da ist er schon wieder, der Segen Gottes. Der Herr segne dich. Ich wünsche dir alles Gute. Der Herr wird für dich sorgen. Und der Herr sagt, Mann, du Esel, du bist es, du sollst für sie sorgen. Du bist meine Hand jetzt. Du sollst dich um sie kümmern, nicht der Herr segne dich. Mann, du bist meine Füße jetzt hier, du bist meine Hand, du bist mein Mund. Mach deine Tasche auf hier, gib oder geh mit und hilf ihr oder ihm. Du bist es. Was könnte ihnen das helfen, dein Sprüchlein? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und dazu noch Galater 5, 6. Das Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Glaube ist tätige Liebe. Das sind nicht nur fromme Sprüche. Und ich möchte einen Bibelvers überhaupt nicht abwerten. Aber wenn du ihn dazu benutzt, das Ganze etwas frommer erscheinen zu lassen, damit das Ganze etwas heiliger strahlt, dann ist es nur billig und nicht gut. Das reicht nicht. Leute, das reicht nicht. Und in Galater 5, Vers 14 ist es zusammengefasst in einem Wort. Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du für dich gute Pläne machst und wenn du den Segen erhoffst und wenn du dich um dich und deine Familie kümmerst, dann behalte den Blick für deinen Nächsten und verliere ihn nicht aus dem Blick. Maximale Absicherung mit Erhaltung meines jetzigen Lebensstandards bis ins hohe Alter. Weißt du was? Das ist einfach ein schlechtes Konzept. Das ist ein egoistisches Konzept. Daran krankt unsere Gesellschaft und in Deutschland besonders, weil wir Sicherheit ganz, ganz, ganz groß schreiben. Und vor allen Dingen unsere finanzielle Sicherheit. Ich möchte euch ein bisschen was Persönliches erzählen, was ich von meinem Vater gelernt habe, weil er es gelebt hat und mir gelehrt hat. Investiere dich jetzt in die Menschen, die du liebst. Jetzt. Gib mit warmen Händen. Und er hat es nicht nur gesagt, sondern er hat es gelebt. Ich war 18 Jahre alt, habe meinen Führerschein gemacht. Damals hat man das mit 18 wirklich auch gemacht. Ja, wollte einen Fahrbahnuntersatz. Unser Auto war alt und in die Jahre gekommen und er hat es mir geschenkt zum Führerschein. Kann ich mal zeigen? Da bin ich. So viel Haare hatte ich mal wirklich. Unfassbar. Mein Führerschein in der Hand. Ja, er hat mir noch seine Lederhandschuhe vermacht. Früher waren die Lenkräder so kalt und hart. Da haben wir Lederhandschuhe gehabt, so gelochte zum Autofahren. Das war mein Audi 80, mein erstes. So haben die Audis, Rudi, früher ausgesehen. Ich musste ihn schweißen lassen. Ich habe hinten Glasfasermatten rein und übersprüht, damit der TÜV einmal haben sie sich täuschen lassen, beim zweiten Mal nicht mehr. Es war mein erstes Auto. Mein Vater hat es mir einfach gegeben. Sie haben sich danach kein neues Auto gekauft, sondern ein altes, gebrauchtes Auto. Ja, wir waren auch eine Familie zu fünft und er hat noch nicht so viel verdient damals, aber er hat mir etwas möglich gemacht. Ich konnte mit meinen Kumpels fahren Und ich bin sehr schnell Papa geworden damals und wir sind mit dem Auto dann in Urlaub gefahren. Das war unser erstes Familienauto, natürlich dann mit Dachträger und alles, was oben drauf ging, ja, sind wir dann in Urlaub geschüsselt. Mein Papa hat investiert dann, wenn es notwendig war. Jetzt war ein Auto gut und es war nur dieses da, nimm es, mein Sohn, fahr es, ja, der Herr schütze dich. Es ging weiter, meine Familie ist ziemlich schnell gewachsen, ich habe noch nicht mal einen Job gehabt, meine damalige Frau auch noch nicht. Ich habe nebenbei gejobbt, neben Studium, Geld für ein Motorrad war nicht da. Ich habe meins damals verkauft, mein erstes, und bin lange Zeit gar nicht gefahren, auch um der Kinder willen. Irgendwann kam der Wunsch nach einem Motorrad wieder auf. Mein Papa wusste das, einfach so ein Motorrad mir kaufen und hinstellen, so viel Geld hatte er nicht. Er hat mir einfach seins gegeben, immer wieder ausgeliehen. Und irgendwann hat er gesagt, nimm's, hier ist der Brief, nimm's. Können wir die Maschine mal sehen? Das ist sie, meine Transalp. Mittlerweile lebt sie nicht mehr, sie hat über 150.000 Kilometer und dann war irgendwann Schluss. Er hat sie mir einfach geschenkt und ich weiß nicht, wie viele wunderschöne Fahrten ich mit meinen Freunden gemacht habe, unvergessliche Momente erlebt habe, ja, wo ich sage, möchte ich nicht missen. Er selber hat sich nicht eine neue BMW gekauft, er hat sich einfach ein anderes, altes Motorrad gekauft. Ja? Und hat gesagt, okay, nimm's und fahr damit, erzähl mir und fahr ab und zu mit mir zusammen. Und das haben wir dann auch gemacht, zu zweit Motorradtouren unternommen. Meine Familie ist zu groß geworden, die Wohnung ist zu klein. Wir haben überlegt, ob wir uns überhaupt ein Haus mal jemals leisten könnten. Ich habe gesagt, nein, das geht gar nicht. Mein Vater hat gesagt, doch, das mache ich. Ich gebe euch das Eigenkapital. Ich habe gar nichts gehabt an Eigenkapital. Ich glaube, 1.000 Euro habe ich gehabt an Eigenkapital. Und auch damals waren die Häuser schon teuer. Ne? Also heute ist das verrückt. Ja, ich halte das für krank, was da heute an Preisen aufgerufen wird. Es ist wirklich krank, nicht mehr gesund. Aber wir hatten kein Eigenkapital. Auch von der anderen Seite, von meiner ersten Frau, kein Eigenkapital. Mein Papa hat gesagt, gut, ich gebe es euch. Was ich nicht wusste, er hat dieses Geld gar nicht gehabt. Er hat es aufgenommen bei der Bank für uns. Er dachte, wow. Er hat uns das damals nicht erzählt. Ich dachte, er war dann Personalchef schon, hat gut verdient. Ja. Er hat es extra aufgenommen, damit wir nicht mit 50 oder 60 ein Haus bauen. Dann braucht man kein Haus mehr bauen. Sondern mit Mitte 30 dann ein Haus bauen konnten. Er hat das Gleiche dann für meine Schwester gemacht und für meinen Bruder. Du fragst dich, wie geht sowas? Wie hat er das gemacht? Er war nicht reich, der hat auch kein reiches Erbe gehabt. Er hat auf etliches verzichtet. Das war sein Lebensstil. Er hat verzichtet, damit seine Kinder investieren können. Und weil dieser Segen auf die ganze Familie wieder zurückfällt. Ich weiß noch, wie er mal unsere Gemeinde hier angesteuert hat und die Leute mich dann gefragt haben, gesagt, sag mal, dein Papa ist Personalchef, wieso fährt er mit so einer alten Gurke? Es ist meinem Vater nicht wichtig gewesen, welches Auto er fährt. Das Motorrad, dasselbe. Seine Kleidung, das ist ihm nicht wichtig gewesen. Brauchte nicht jedes Jahr neue Klamotten. Der hat seine Klamotten aufgetragen. Kennt ihr dieses Wort? Auftragen. Bei guten Anlässen, er war Personalchef, der hat seine Anzüge gehabt, er war tadellos gekleidet, notfalls zu seinem Geschäftsessen hat er seinen Anzug, dann hat er seine Regenkombi über den Anzug gezogen, ist auf die Treffen gefahren, dort aus dem Regenkombi ausgestiegen, super gute Schuhe, teurer Anzug, alles safe. Aber er hat an den anderen Stellen gespart. Warum? Weil er das Geld so nicht gehabt hat. Und es ging nur mit Verzichten. Um unsertwillen. Er wollte, dass wir zu den Zeiten, wenn wir Familie haben und investieren müssen, dass das Geld dann da ist. Mit warmen Händen geben. Er wollte keine teuren Möbel. Ihn interessierte eigentlich nur eine glückliche Familie. Und wenn ihr jetzt denkt, meine Mama musste darunter auch leiden, dann muss ich euch enttäuschen. Nein, die Mama musste darunter nicht leiden. Sie haben sich einen Urlaub gegönnt, haben sich Wohnmobile gemietet mit den Nachbarn in Neuseeland und sind dann, ich weiß gar nicht mehr, 2 Monate durch Neuseeland gekurft. Er wusste, in wen er investiert und wie er es machen musste. Was er uns hinterlassen hat jetzt, eine Garage angefüllt mit Sachen, wo du sagst, was machen wir mit dem Zeug? Tagelange, wochenlange Arbeit, das auseinanderzusortieren. Okay, einen Keller, randvoll, Eishockey-Ausrüstung, Torwart-Ausrüstung, Golfsets, die hat er gekauft. Wir haben ihm den Schein geschenkt, ja, damit er seinen Platzreife, damit er die Platzreife machen kann. Ja, er war nie ein begnadeter Golfer. Ja, das war mehr im Hauruck-Verfahren. Aber wir haben jedes Jahr zusammen Golf gespielt, ja, haben uns halb kaputt gelacht, sind leider einige Rasenteile mitgeflogen, also weil wir es einfach nicht konnten. Aber wir waren, Michael, wir waren nicht auf dem Clubgelände, wir sind auf diesen 9-Loch-Golfplatz gegangen. Aber es waren diese unvergesslichen Erlebnisse, wo er gesagt hat, ich zahle das für euch alle. Aber kommt bitte und spielt mit mir. Lasst uns einen schönen Tag zusammen haben. Ja, es war einfach fantastisch. Und meine Mama zehrt jetzt, mein Papa ist letztes Jahr gestorben, tödlich verunglückt. Meine Mama zehrt jetzt von diesen Erlebnissen. Und wenn wir zusammensitzen, dann ist sie so reich innerlich. Nicht, weil dieses Haus, das ist abbezahlt, in dem sie sitzt. Auch dafür hat mein Papa gesorgt. Das Haus ist abbezahlt. Ja, aber die braucht keine neue Küche jetzt mehr. Die braucht kein neues Sofa. Die braucht Erinnerungen, die sie reich machen, und die hat sie. Und die sind möglich gewesen, weil mein Vater investiert hat zur richtigen Zeit und uns glücklich machen wollte. Er hat einen inneren Reichtum geschaffen, und ich möchte seinem Beispiel folgen. Und ich habe mich auf diesen Weg begeben vor vielen Jahren, und ich möchte auf diesem Weg bleiben, zu geben und flexibel zu sein. Und mein Papa war jetzt nicht fest in einer Gemeinde, er hat verschiedene Gemeinden besucht, aber ich bin hier eingewurzelt in diese Gemeinde. Und ich möchte so offen bleiben für Gott, dass Gott reden kann zu mir und dass ich reagieren kann. Dass ich ihm nicht mit Ausflüchten kommen muss und sagen, Herr, das geht nicht. Ich habe das alles gerade in die Fonds gepackt und das Geld ist hier und das ist da und das ist alles fix. Und ich kann, wenn das Körbchen rumgeht, kann ich was reinlegen. Das ist armselig Gott gegenüber. Das ist wirklich armselig, wenn Gott sagt, du bist beschränkt, du hast dich selbst beschränkt und hast dich selbst gebunden. Ich würde euch bitten, einfach ins Gebet zu gehen und Gott das zuzutrauen, dass er eure Situation im Blick hat. Er weiß, was ihr vermögt, und er möchte euch überraschen. Das ist wirklich sein Plan. Und ich weiß das, weil wir auch in Momenten von Gott herausgefordert wurden zu geben. Ja, Menschen in dieser Gemeinde, Menschen woanders, egal. Und dass er gesagt hat, gibt es. Und ich dachte mir, es ist knapp. Es ist so knapp im Moment, Herr. Aber auf dein Wort hin, ja, steige ich aus dem Boot. Und das Wasser trägt, es trägt. Du, und das ist ein Erlebnis, das kann dir keiner mehr nehmen. Da können die erzählen, was die wollen, und dein guter Gott und so. Du sagst, ich habe erlebt. Ich habe den Schritt gemacht und es trägt. Ich habe gegeben in der Situation und es hat funktioniert. Wie der Segen zurückkommt, das überlass bitte Gott. Das ist nicht, ich gebe dir 10 Euro, du gibst mir 100. Was soll denn der Schmarrn? Hallo. Ja, du redest mit Gott, nicht mit einem Kumpel. Sei mutig und frag ihn. Gott möchte dein Leben wirklich reich machen. Gib ihm bitte, bitte die Möglichkeit dazu. Und schließ nicht von vornherein schon bestimmte Sachen aus. Dazu möchte ich euch echt herausfordern. Ich lebe so und ich lerne so vor allen Dingen, dass ich bin so nicht geboren, ganz ehrlich, ja. Ich bin einer gewesen, der die D-Mark dann 3-mal umgedreht hat und überlegt hat, ob er sich das leisten will, ob er das lieber nicht spart. Und ich musste, Gott hat mich da echt heilen müssen. Er hat gesagt, gib das weg, gib es. Und dann wirst du frei werden, deine Seele wird Frieden finden, und das stimmt. Das stimmt wirklich. Wenn du daran nicht hängst und dir nicht so viel Gedanken machst und so viel Angst hast. Ich bin nicht dumm. Ich habe auch eine Familie, ja. Ich habe Söhne. Ich habe eine Frau jetzt. Wir müssen auch überlegen. So lange arbeite ich nicht mehr jetzt. Aber ich kann das in Ruhe machen. Kann anschauen, was ich habe, und sage, Gott, so und so. Was denkst du? Passt es? Ist das in Ordnung? Und da kommen manchmal interessante Gedanken von Gott, wo ich mir gedacht habe, wow, so investieren und das dahin geben, okay, warum nicht? Lasst uns sehen, was daraus passiert. Weißt du, mein Papa ist letztes Jahr, war nicht beim Motorradfahren, aber während einer Motorradtour ums Leben gekommen. Er wusste das nicht, dass es mit 77 an diesem Tag zu Ende ist. Er wusste das nicht. Weißt du, wann dein Leben zu Ende ist? Weißt du, ob deine schlauen Pläne für die Zukunft, ob du da überhaupt noch am Steuer stehst? und das alles beeinflussen kannst und wie sich alles entwickelt und wie alles wird, weißt du das schon vorher? Du weißt es nicht. Investiere heute, investiere morgen und übermorgen. Gib mit warmen Händen und gib Gott vor allen Dingen dein Herz und sag, Herr, hier bin ich und ich bin bereit. Und dann wird Gott dich da durchführen, ja? Und du wirst viel Zeit haben, um zu segnen und Segen zu empfangen. Du wirst Menschen reich machen. Wir haben, ihr erinnert euch an unseren Bassspieler, den Jürgen hier. Ja, der hat keine Familie, der hat keine Kinder. Und er hatte einiges angespart. Er hat es der Gemeinde vermacht. Vielleicht sagst du, wie blöd. Ich sag, wie schön. Ich bin Teil dieser Gemeinde. Ich werde mitgesegnet durch das und viele von euch. Und die noch kommen werden, werden mitgesegnet. Wir können die Sachen umbauen, die wir umbauen müssen. Und wir können es hier gut machen. Und dieses Erbe hilft. Ein ganzes Stück. Das ist nämlich ziemlich teuer geworden alles mittlerweile. Sehr teuer. Der Herr wusste das vorher. Und er hat es einfach der Gemeinde gegeben. Er wusste auch nicht, wann er abberufen wird. Er fehlt uns. Ja? Er war nicht nur ein exzellenter Musiker. Er war ein Freund. Er war ein herzensguter Kerl. Das heißt, ja, Herr, warum? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, warum Gott ihn zu sich geholt hat zu der Zeit. Ja? Aber er hat die Dinge vorher klar gemacht. Und über seinen Tod hinaus ist so viel Segen geflossen und wird noch fließen. Vertrau doch Gott einfach das an, was du hast. Es ist nicht durch deine Hände Werk entstanden. Es war nicht deine Schlauheit und nicht deine Kraft. Ihm alle Ehre dafür. Amen. Segen noch, ne? Gut. Der Segen, genau. Und den nehmt wirklich in vollem Bewusstsein auf. Und denkt dran, lest in seiner Gebrauchsanleitung, dass dieser Segen euch auch zuteil wird und fließen kann und überreich fließen kann. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Und dieser Frieden, der höher ist als alle Vernunft, der leite und führe euch. Durch diese Woche, durch diesen Monat und durch das ganze Jahr in Jesu Namen. Amen.